Heute haben wir einen ehemaligen Spieler bei uns, der nicht nur auf dem Platz, sondern auch nebendran immer mal wieder gern den Takt angegeben hat. Der Daniel Gigax, ich glaube, das dürfen wir sagen, hat seinen eigenen Weg gewählt. Ein Weg, der ziemlich erfolgreich rausgekommen ist. Und über diesen Weg wollen wir heute reden. Hier bei uns, bei Storytime. Dani, schön bist du da. Herzlich
danke,
willkommen.
Danke, müssen Sie da sein.
Ich habe ChatGPT gefragt, wer ist der Daniel Gigax? Und das ist dabei rausgekommen, ich lese mal vor. Daniel Gigax war ein begabter, mutiger und eigenwilliger Spieler. Technisch stark, spielfreudig und mit einer Portion frecher Kreativität. Auf dem Platz suchte er das Risiko, daneben lebte er seine Persönlichkeit mit Charme, Witz und einer Prise Rebellion aus. Etwa als DJ oder mit seinen wilden Geschichten. Ein Profi mit Herz, Stil und Ecken. Was sagst du dazu?
Ja.
Erkennst du dich
ich
wieder?
Rede eigentlich nicht gerne über mich selber, aber ja, es trifft es eigentlich perfekt. Jetzt ein bisschen entspannter wurde, aber von der Persönlichkeit her stimmt das schon recht. Ja. Das ist eigentlich seit ich ein kleiner Bub bin, trifft sich das durch, ja, muss ich sagen. Ja.
Das eine, was ich muss sagen, ist, wenn ich gerne über dich rede, wir reden heute halt relativ viel über dich. Also das musst du leider über dich ergehen lassen. Dein Charakter eben, man liest so mit Ecken, hat dich der Charakter deine ganze Karriere begleitet und auch vorwärts gebracht?
Ja, natürlich, vor allem in jungen Jahren extrem vorwärts gebracht, weil ich bin halt nicht einer gewesen, wo so ein manchmal in der geraden Spur bin, eben, es hat geheißen, ich muss zwischendurch immer wieder ein bisschen ausbrechen. Das ist nicht immer bei jedem Trainer gut angekommen. Heute muss ich sagen, als Trainer finde ich genau solche Spieler, wo es leider nicht mehr so viel gibt, finde ich extrem spannend und arbeite auch sehr gerne mit solchen Spielern zusammen. Und ja, ich finde das einfach spannend, wenn du eine Persönlichkeit dort gegenüber von dir hast, wo halt nicht einfach sich in das normale Genre reinpasst, sondern nicht nur im Fußball, auch sonst. Also ich unterhalte mich sehr gerne mit verrückten Leuten, mit Leuten, die ein bisschen speziell sind, und von dem her ja, finde ich, macht das Leben eigentlich schlussendlich auch spannend.
Zeigt sich das auch auf dem Platz? Also, wir reden ja mit von diesen verrückten Spielern, die mit einer Aktion, mit einer unerwarteten Aktion können das Spiel verändern. Ist das eine Charakterfrage, die man dann auch auf den Platz bringen kann, oder hat das einfach mit dem fußballischen Talent zu tun?
Ja, also man muss natürlich wirklich sagen, es ist leider so, dass es immer weniger gibt, weil bös gesagt werden heute auch Spieler gezüchtet. Aber schlussendlich haben es die dann eigentlich, wo wirklich die starken Charakterköpfe sind, eben, wo dann nochmal gerne ein bisschen ausbrechen, die haben es dann meistens aber ein bisschen schwerer. Obwohl ich es eigentlich, wie schon gesagt, eigentlich extrem spannend finde, mit solchen Spielern eigentlich zusammenzuarbeiten. Und ja, jeder hat seinen Lebensweg. Ein paar haben es ein bisschen schwerer, ein paar haben es ein bisschen einfacher zwischendurch. Und ja, ich finde einfach schlussendlich extrem spannend, einfach mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten und mich zu umgehen im Alltag.
Wie werden die Spieler gezüchtet? Auf was werden sie drillt, deiner Meinung nach?
Ja gut, gell, heutzutage fängt das natürlich unterdurch das schon an. Gell, jeder Club hat seine Prinzipien, seine Ausbildungsphilosophie, und du solltest eigentlich schon dich immer so in diesen Leitplanken bewegen, dass du vorwärts kommst, dass du weiter raufkommst. Aber ich begrüße es eigentlich schon und ich hoffe, dass das Clubs auch weiterhin machen, dass so nicht Problemfälle oder Problemspieler, aber dass halt einfach so die Spieler mit dieser gewissen Verrücktheit, auch, wo dann schlussendlich natürlich auch die fußballerische Cleverness haben, eben, wie du schon gesagt hast, um dann schlussendlich ein Match zu entscheiden, dass die trotzdem auch in Zukunft immer noch Platz haben im Fußball.
Wir kommen nachher sicher noch auf junge Spieler zu reden, mit deiner neuen Funktion. Aber fangen wir doch bei dir an, wo du jung warst. Ich kann mich so schmunzeln, weil unser Produzent Marco, wo wir den Podcast ein bisschen vorbesprochen haben, hat gesagt, ja, wir könnten ja fragen, wie der Weg ist aus dem Aargau im Profifußball, als wäre der Aargau die grösste Provinz, die man überhaupt kennt. Oder? Also ich als Aargauer musste dann lachen, aber trotzdem frage ich irgendwo seine Berechtigung, oder? Du bist ja aufgewachsen in Gebisdorf, genau. Viel Abendsonne, oder? Ja. Hat man ja dort an dem Hang. Und hast dann deine Jugend beim FC Baden verbracht, oder? Der FC Baden Ist in der Region schon damals eine Grösse gewesen, aber die haben nicht ganz oben mitgespielt. Wie ist der Anfang für dich gewesen?
Also eben, wie du schon gesagt hast, ich bin in Geberstufe aufgewachsen, aber meine Familie ist eigentlich immer FC Baden gewesen. Also mein Vater hat beim FC Baden gespielt, eine Saison Nazi B, glaube ich, und sonst eigentlich Erste Liga, dazumal noch. Und der Grossvater war involviert gewesen im FC Baden. Auch meine Verwandten haben zeitweise sind Speaker gewesen vom FC Baden, haben den Totomat geleitet. Ich habe dort einmal zwischendurch die Nummern aufgehängt im Esp zu Baden. Und ja, dann ist normal, dann hast du halt einfach angefangen zu shooten beim FC Baden. Es war dann gerade der Wechsel gewesen. Früher waren es ja so Zwettigen, Baden-Wettigen im Scharten. Und dann hat es dann gerade den Wechsel gegeben, wo die neue Anlage Stadion Eschbrüt gebaut wurde, ist es dort. Habe ich dann gerade zeitgleich praktisch angefangen zu shooten dort. Und habe dann, ja, alle Juniorenstufen dürfen aufmachen. Früher ist, heutzutage musst du dann ja ein bisschen den Kehr machen über Aarau. Aber früher hast du, weil es eben noch in der Nazi B Challenge League sind, hast du den ganzen Weg können aufmachen. Und eigentlich praktisch dann bis in die erste Mannschaft, dann am Schluss können mit der ersten Mannschaft trainieren. Ich bin aber noch sehr jung gewesen, ich bin 16 gewesen. Und dann, ja, hast halt einfach die U-Stufen haben dann langsam angefangen, U16, U19, und dann hast halt einfach auch gegen die grossen Mannschaften gespielt. Und über die Auswahlen, auch Nationalmannschaften dann, wo ich halt dürfen machen, bist dann halt dann, ja, irgendwann ist im Fokus gekommen von den grossen Clubs, und dann ist dann der Zeitpunkt einmal gekommen, wo ich mich entscheiden wegzugehen in eine grosse Stadt oder eben in der Provinz, obwohl ich das eigentlich nicht so gespürt habe, zu bleiben bei den Kollegen. Und es war kein einfacher Entscheid gewesen, aber schlussendlich habe ich dann nach langen Gesprächen mit meinen Eltern, die dann gesagt haben, ja, du hast immer Fußball spielen, jetzt hast du die Möglichkeit, jetzt gibt es nur einen Daumen rauf oder Daumen runter. Und dann als FCZ-Fan schon in jungen Jahren, obwohl noch andere Clubs auch dran gewesen sind, habe ich mich dann schlussendlich für die FCZ entschieden, und habe es, wie es rausgekommen ist, nicht bereut.
Wie alt bist du dort ungefähr gewesen, wo die Entscheidung ist, müssen machen? Daumen,
16.
16.
16. Und ich hätte dann eigentlich eine Lehre angefangen, Zürerlos. Hatte ich dann aber nicht antreten, weil ich ja dann auf Zürich gegangen bin, weil sie einfach gesagt hat, ich würde viel zu viel fehlen, auch vom Trainingsbetrieb her und so. Und dann hat man dann mit dem FCZ nach einer Lösung gesucht, und dann habe ich dann zu Regensdorf zuerst die Lehre angefangen, und dann bin ich immer auf Zürich, Regensdorf, Geberstorf, immer hin und her.
Also was hast du Lehrer gemacht?
KV, KV. Und habe aber trotzdem, bin eben mega viel unterwegs mit dem Fußball, mit Nationalmannschaften, immer unterwegs gewesen. Und dann irgendwann ist dann halt einfach die Entscheidung gekommen, ja, sie würden mich gerne als Profi anstellen. Aber dann, als ich auf Zürich gegangen bin, dann sehr schnell das Debüt gegeben für die erste Mannschaft im 98, glaube ich. Das ist schon so lange her. Und ja, dann hast du dann halt einfach, gehst all in oder machst Lehre fertig. Ich bin kein Vorbild für die heutige Jugend. Oder hoffst vielleicht, dass es in einem zweiten Anlauf dann funktioniert. Und ich bin all in gegangen, zusammen mit meinen Eltern. Und glücklicherweise bin ich von Verletzungen verschont geblieben. Habe immer wieder ein bisschen Glück gehabt. Mein Glück ist ein grosser Faktor, der halt auch dazugehört. Klingt jetzt blöd, aber ist es so. Richtigen Trainer zur richtigen Zeit performen, gesund bleiben, und wo dann halt einfach entscheidet, kann man es vielleicht schaffen, kann man durchbrechen oder nicht. Und im Nachgang, klar, werden wir vielleicht nachher noch drauf kommen. Es gibt immer Entscheidungen, wo vielleicht dann im Nachhinein vielleicht besser gewesen wären, aber wenn ich es jetzt mir so zurückschauen hätte können ausmalen, dazumal mit 16, wo ich zu dem Zeitpunkt gestanden bin, muss ich sagen, doch, ich will es erleben. Es war eine schöne Zeit und ich hätte mir das wahrscheinlich erträumt, aber dass es so dann passiert, hätte ich nicht gedacht.
Du hast ganz viele Sachen gesagt, die ich spannend finde. Vielleicht mal beim FCZ angefangen. Du hast gesagt, sie haben dich unterstützt, auch in der Zeit, wo du hast eine Lehre suchen musst. Also sie sind an deiner Seite und haben dich ein bisschen aufgefangen in dem ganzen Prozess.
Ja, ich meine, für mich wäre es oder für mich und für meine Familie wäre es extrem schwer gewesen, denn weil es jetzt sehr, sehr schnell müssen gehen. Es sind ein paar Wochen gewesen, wo du hast müssen die Entscheidung treffen, findest du irgendetwas im Raum Zürich, wo du vielleicht etwas könntest machen. Und sie haben mich da wirklich unterstützt, auch bei der Suche von dieser Lehrstelle, dass ich dann wirklich auch die Zeit hatte, um dann zweimal pro Tag können, gut zu trainieren, oder? Und da bin ich natürlich schon extrem dankbar gewesen.
Du hast auch gesagt, es haben auch andere Vereine angeklopft. Wer notabene?
Ja, das ist noch GC und Servette.
Okay.
Servette ist zu dem Zeitpunkt auch nationale Grösse gewesen, aber irgendwie, ich weiß nicht. Lustigerweise bin ich ja nachher dann nach Frankreich gegangen, aber
Genau.
zu dem Zeitpunkt Genf ist einfach zu weit weg gewesen.
Ja.
Und habe ich mich ehrlich gesagt einfach auch nicht getraut, weil ich
Ja.
doch schon noch ein Nestwärme irgendwo durch auch gebraucht habe. Und ich weiß nicht.
Sprache und so, es wären dann noch mehr Changes gewesen, oder?
Ja, ist klar, die sicher extrem profitiert, auch schon in jungen Jahren, aber ich kann nicht so weit weg wollen sein, natürlich auch. Und GC, ja, das ist selbstredend. Ich kann mir dann, nein, als FCZ-Fan, oder du hast den FCZ immer verfolgt und wenn natürlich kannst wählen, dann, ja, ich habe keinen Hass auf GC da zumal als Jugendlicher, aber natürlich
Klar.
hast du dich dann
Für deine
für die
Herzensmannschaft.
Herzensmannschaft, für die schöne Seite entschieden.
Du hast auch gesagt, du bist dann irgendwann all in gegangen. Das heißt selber, du siehst nicht unbedingt ein gutes Vorbild für die heutige Jugend. Gerade wenn man mit Schweizer Fußballer spricht oder mit ehemaligen Fußballern, hört man immer wieder, ja, meine Familie hat gesagt, die Ausbildung ist erste Priorität und nachher kommt der Fußball, oder? Wie hat dich deine Familie in diesem Entscheid begleitet?
Ja, sie haben eigentlich gesagt, egal, wie ich mich entscheide. Also es sind schon so gewesen, dass sie eigentlich mehr die Entscheidung überlassen haben. Was nicht einfach war in den jungen Jahren. Aber sie haben gesagt, sie unterstützen mich zu 100% einfach bei dem, was ich dann mache, oder? Und klar, früher hast du einen verständnisvollen Lehrbetrieb müssen finden, wo dich hat lassen, trainieren lassen. Heutzutage, klar, hast du ein mehr Möglichkeiten. Nicht, dass es weniger streng ist, aber du hast natürlich die ganzen Sportschulen, wo du extreme Möglichkeiten hast, wenn du dort reinkommst, dass du viel kannst trainieren und trotzdem deine schulische Ausbildung kannst machen. Dazumal war es halt einfach so gewesen, ja. Und dann ist dann aber gleich in eine Richtung gegangen, wo ich nach 1,5 Jahren dann wirklich ich muss sagen, auch zusammen mit dem Lehrbetrieb, es wäre natürlich super, wenn es könnte so weitergehen. Aber dann der Lehrbetrieb auch gesagt hat, ja, du, schau, du musst irgendeine Entscheidung treffen, weil du bist so viel weg, auch mit den Nationalmannschaften und immer mit dem Fußball. Und ja, es gibt dann auch immer noch Prüfungen, es gibt dann
Klar.
immer noch Aufträge, die du für die Schule musst machen musst. Und irgendwie, ja, immer Nacht um 10:30 heimkommen und dann bis in die Nacht rein und am nächsten Tag sollst du wieder trainieren. Das soll jetzt nicht als Ausrede stehen, aber ja, es ist schon sehr, sehr intensiv gewesen, die 1,5 Jahre. Und dann, wo dann das Angebot gekommen ist, dass ich das professionell machen könnte, ja, kommst du zu dem Punkt an, wo du musst sagen, kommt die Chance nochmal? Ist es gleich wie die Entscheidung, ob du ins Ausland gehst oder nicht? Oder kommt die Chance nochmal oder bleibst? Das weißt du halt einfach im Vornherein nicht, oder? Und dazumal habe ich dann halt einfach, oder haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir all in gehen. Natürlich mit dem Risiko, dass es innen rausgehen kann, oder?
Gut, im schlimmsten Fall hätte es sich ja können negativ auf beide Bereiche auswirken, oder? Wenn du weiter auf
Natürlich.
beiden Feld gespielt hättest, oder?
Natürlich.
Gut, du hast dann eben unterschrieben beim FCZ, bist dann ausgeliehen worden zu Vinti und dann auch zu Aarau. 2023 hat Baden wieder in der Champions League gespielt, unter anderem gegen Aarau, wo das Duell stattgefunden hat, haben sich die Fans gegenseitig auf den Deckel gegeben. Du hast vorher auch gesagt, du warst als Familie beim FC Baden quasi daheim. Ist das für dich ein bisschen speziell gewesen, so als Aargauer mit der leichten Rivalität, die man dann zwischen Baden und Aarau teilweise schon auch gespürt hat, auf Aarau zu gehen?
Nein, es ist eigentlich in dem Moment, habe ich null an das gedacht gehabt. Es ist einfach so gewesen, dass ich ziemlich schnell zum Derby gekommen bin beim FCZ dazumal. Aber dann hat es eine Phase gegeben, wo ich dann wieder ein bisschen mehr in U21 gespielt habe, weniger im Eins. Natürlich immer im Trainingsbetrieb von der ersten Mannschaft gewesen bin und dann ist die Möglichkeit gekommen, dass ich zu Winter kann auf Abstiegsrunde spielen. Das ist ja früher noch ein brutales Format gsi, wo die Superligisten immer geschwitzt haben. Hast du gegen Superligamannschaften können spielen in dieser Zeit? Ich habe ja zu dieser Zeit auch noch die Rekrutenschule gemacht als Bimmerstuf, im Repistal. Das ist, denke ich, hat mir auch gut da. Oder wie jedem. Heutzutage weiß ich nicht, ob es schon mit den Bildern kommen, dass sie es nicht mitmachen, dass sie untauglich sind, aber dann trotzdem irgendwie professionell spielen. Scherz beiseite. Nein, aber das hat mir extrem gut getan. Ich konnte dort eben die Rekrutenschule machen und konnte trotzdem immer spielen. Ich habe praktisch jeden Match gemacht und dann Im Sommer war es dann wieder so gewesen, dass ich eigentlich zurück hätte können gehen zum FCZ, aber weil immer noch der gleiche Trainer dort war, ist dann Aarau gekommen, hat sich sehr bemüht, auch zumal noch unter dem Trainer Rolf Ringer.
Ja.
Und das ist dann eigentlich so die erste halbe Saison gewesen, wo ich dann wirklich die Möglichkeit hatte, wirklich auf oberstem Level dann wirklich eigentlich immer durchzuspielen. Und das hat man natürlich. Ich bin dann nachher anders wieder zurückgegangen zum FCZ. Schorsch Bregg ist dann, glaube ich, nachher FCZ-Trainer gewesen, als ich wieder zurückgegangen bin. Und ja, so das Jahr, die 6 Monate in Winterthur und die 6 Monate in Aarau haben mit mir jetzt im Fußballerischen Hinsicht natürlich etwas gemacht. Du kommst mit Erfahrungen zurück, die du vorher nur immer so bruchweise hast können sammeln. Und das hat mir dann ja, im weiteren Weg natürlich extrem können helfen. Aber die Rivalität, Baden-Aarau, das habe ich gar nicht gedacht. Im Gegenteil, es ist eigentlich schön gewesen, ist es gerade um die Ecke gewesen, wo ich auch Fußball spielen.
Ist lustig, ich habe letztes Mal mit Markus Streller geredet und er hat mir erzählt, dass heutzutage junge Spieler einen Laie teilweise wie als Bestrafung sehen. Aber ich höre jetzt bei dir raus, du hast das als Chance gesehen, oder? Als Chance, deinen Erfahrungsrucksack zu füllen und als zurückzukommen als anderer Spieler zum FCZ.
Ja, natürlich. Ich meine, eben, wie gesagt, ich habe mit 17, knapp 17, habe ich das Debüt gemacht. Und dann ist es halt so oft, wie es halt vielen, vielen Spielen geht, oder? Du hast immer so Teileinsätze, gehst mit der U21 dann noch shooten. Teilweise bin ich am Samstag auf der Bank gekommen, die erste Mannschaft, bin am Sonntag mit der U17 shooten. Und dann, ja, und dann kommt ein Club. Klar, es ist windig gewesen, wo da zumal in der Nazi B gespielt hat, aber sie haben mir eigentlich bei den Gesprächen sehr verständlich gemacht hatte, dass ich recht viel Spielzeit könnte bekommen. Was dann natürlich immer ein anderer Faktor ist. Klar, du musst dich nur in den Trainings beweisen und so, aber das habe ich dann effektiv wirklich gehabt und von dem her habe ich es eigentlich nicht als Rückschritt empfunden. Auch nachher nicht zu Aarau. Klar ist Aarau dazumal vom Standard her nicht so gleichgestellt gewesen wie der FCZ, aber ich hatte die Chance gehabt, dort gegen alle Clubs aus der Super League zu spielen, aus der Nazia, und von dem her ist das. Ja, habe ich das eigentlich nur mal als Win-Situation gesehen, dazu mal. Und null daran gedacht, was könnte passieren, wenn ich jetzt dort, Schweizerdeutsch sagen, abkacke, überhaupt nicht. Ich habe eigentlich nur den Weg gesehen oder die Leiter gesehen, die gegen rauf könnte gehen, und habe einfach alles daran gesetzt, dass es halt einfach passiert, oder?
Aarau übrigens auch ein Verein, der weiterhin auf ein neues Stadion wartet. Es
Das ist
ist ja
ein anderes
dann
Thema,
Schlag auf
ja.
Schlag gegangen bei dir. Du hast dann auch deine Jahre in der U21, in der Schweizer U21 gehabt. Und ich denke, du weißt schon, auf was es rausläuft. Oder dort sind die Geschichten vorgekommen, die man mit dir ein bisschen assoziiert. Unter anderem
Komisch.
die Flucht über das ominöse Hoteldach und den Bernard Schalamund, der in der Hotellobby auf euch wartet.
Ja, also
Erzähl
das
mal.
mit dem Dach, da kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber der Chalond, ja, hat ab und zu in der Hotellobby auf uns gewartet. Wir haben dazumal einen unheimlichen Kit gehabt in der U21-Nationalmannschaft. Darum ist, denke ich, dann auch, dass Titans Merli in der Schweiz sozusagen entstanden. Ja, wir haben wirklich gelebt. Also, wir sind ein paar Mal ausgebüxt. Aber wir haben immer gewusst, wenn der richtige Zeitpunkt ist, wenn wir dürfen und wenn nicht. Klar hat es der Trainer am liebsten gehabt, wenn wir immer im Hotel geblieben wären. Aber auch wenn wir jetzt nicht zwischendurch mal ein bisschen Flucht ergriffen haben und mal ein bisschen zu Hause gelassen haben, sind wir auch sonst eigentlich die ganze Mannschaft. Meistens haben wir zusammen in einem Zimmer gehockt und haben irgendwie gegamet oder irgendwie Karten gespielt oder sonst irgendwelche Sachen gemacht. Der Kit war brutal gewesen. Und er hat eigentlich gewusst gehabt, hat immer am Anfang der Zusammenzüge hat er einmal gesagt gehabt, bei dieser Mannschaft, die da ist, ich mache mir nicht Sorgen, was auf dem Platz passiert, sondern ich mache mir Sorgen, was neben dem Platz passiert. Und zu Recht, aber ja, das kannst du heutzutage, ich weiß nicht,
Vergessen.
ob es noch könntest machen, aber ja, wir sind halt alles ein bisschen Lebemenschen gewesen. Und mit sehr, sehr starken Persönlichkeiten. Und das hat sich dann auf dem Platz widerspiegelt, aber nebendran haben wir halt auch jetzt rausgelassen. Aber ja,
Aber das hat doch zusammengeschweißt,
das ist
oder?
doch okay. Ja, ich meine, weißt du, jeder, der jetzt nicht unbedingt oben raus spielt, auch unten im Breitensport, jeder, der einmal ein bisschen zurückdenkt an einen Mannschaftsabend, wo es dann halt einmal ein bisschen über die Stränge geht oder irgendwelche Sachen erlebst, da rückst du einfach näher zusammen und das verbindet. Und das musst du dann halt einfach irgendwie auf den Platz projizieren, mit auf den Platz nehmen. Und wenn du das schaffst, kann dich das als Team, ich denke jetzt nicht nur im Fußball, überall, kann dich das
Ja,
in andere
klar.
Sphären katapultieren. Jetzt nicht so, dass das ein Aufruf ist, dass alle sich abschiessen neben dem Feld und weiss ich was machen. Aber ja, schlussendlich sind wir alle Menschen und wir haben gerne Spass zusammen und wir tun gerne Sachen erleben. Klar passt das nicht zum Profitum Fußball. Ich wollte jetzt das auch nicht überbewerten, aber das tut gut. Das tut der Gruppe gut, das tut jedem Einzelnen gut. Wenn du immer, weißt,
Ja.
ein Takt, die Struktur hast im Tag, mal ein bisschen ausbrechen, das tut gut. Und es darf dann einfach nicht zu viel werden. Und eben, du musst halt einfach wissen, wenn und bis wenn vor allem und wie. Und dann denke ich, ist das, ja, wenn du nachher den Match gewinnst, wenn du den Match verlierst, kommst du auf die Schnauze über. Aber wenn du nachher gute Resultate bringst, dann denke ich, kann der Trainer hoffentlich auch das Auge zudrücken.
Der Trainer kann bei guten Resultaten sicherlich ein Auge zudrücken, aber der Schalon hat irgendwann auch den Battle anrühren, oder?
Ja, ich glaube, hätte mal nach einem guten Match haben wir es dann mal ein bisschen übertrieben gehabt und dann hätte er wirklich den Battle anrühren. Aber mit gut zureden haben wir dann das gleich noch geschafft und es ist ja dann schlussendlich auch so gewesen, dass wir uns dann auch für die EM qualifiziert haben und dann sind wir alle zusammen dann wieder gut gewesen.
Vielleicht ist der Jalon ein begeisterter Fan von uns. Möchtest du ihm heute noch etwas sagen zu der Zeit, die wir zusammen verbracht haben?
Ja, also für uns Spieler ist es eine fantastische Zeit gewesen mit einem fantastischen Trainer, der immer wieder in den Teamsitzungen für Überraschungen gesorgt hat, mit seinen Auftritten, mit seinen Ansprachen, wo immer berührt haben, wo immer ganz reingegangen sind. Man hat wirklich gemerkt, dass er mit Liebe und Seele dabei ist. Ja, ich hoffe, dass er gesund ist, dass es ihm gut geht und dass man sich hoffentlich irgendwo dann wieder mal sieht. Aber ich und denke ich, alle anderen auch schauen zurück. Und es war eine wunderbar schöne Zeit gewesen. Mit wunderschönen Momenten neben dem Platz, mit aber auch wunderschönen Momenten auf dem Platz.
Wärst du in der heutigen Zeit gern nochmal so ein junger, wilder Spieler? Oder weil heutzutage zum Beispiel, oder damals haben wir noch keine Handys gehabt, um euch Blödsinn, ich sage jetzt mal so formuliert, aufzunehmen. Heutzutage landet
Ich
es irgendwie
glaube,
auf
du wärst
Snapchat oder
eher
so.
aufgenommen worden, ja. Nein, aber ja, ich misse die Zeit nicht. Das ist, ob wir's, wenn wir einmal Zusammenkünfte haben, weißt, mit Ehemaligen und über die Zeit reden, das ist ganz klar. Tun wir immer so, ja, tun wir immer so wehrweisen, ob das heutzutage vielleicht auch möglich wäre oder wo es vielleicht möglich wäre. Ich glaube, wir wären schon die, die es dann ein bisschen würden, das Ganze ein bisschen ausloten, vielleicht auch ein bisschen provozieren. Eben, es kommt immer darauf an. Eben, weißt, es sind alles anständige Jungs und wirklich hervorragend erzogen, mit richtig guten Manieren. Es sind alle anständig. Ich kann das nicht sagen, ob das heute noch möglich wäre. Aber dazu mal wieder zurück in die Zeit gehen, also eine Zeitreise machen. Ja, wieso nicht? Für einen Hobby oder für einen Match, wieso
Für eine
nicht?
Nacht, oder?
Ja.
Wahrscheinlich eher als ein
Ja. Ja, musst
Hobby.
jetzt nicht übertreiben, aber nein, sicher, ja.
Du hast ja vorher gesagt, wir sind alle Menschen, oder? Ist das so ein bisschen das Entscheidende, oder? Dass man zwar so ein bisschen seine Jugend auslebt, oder? Aber dass man immer den Faktor Mensch hat, das Herzliche im Zusammenhalt, oder dass man weiß, okay, wir gehen nicht über die Grenzen von eben zum Beispiel einem Chalon hinaus, man ist miteinander harmonisch quasi, oder? Und tut einfach nicht die Grenzen austesten, wo mit dem Zusammenleben zu tun haben, quasi.
Ich denke, heute hat es auch viel mit der Angst zu tun.
Okay.
Weißt du, du siehst die vielen guten Fußballer und du willst ja keinen Grund geben, um irgendwie können aus dem Raster rauszufallen. Und nicht, dass wir da mal doof gewesen sind, aber wir haben uns die Gedanken gar nicht gemacht gehabt. Weißt, und es sind auch Spieler gewesen, wo als Beispiel, ich meine, heutzutage, wenn du Profi bist, du bist in modernen Stadien und du gehst aber in die Tiefgarage und ob jetzt du gewonnen hast oder schlecht gespielt hast und du fährst raus und du hast keinen Kontakt mit niemandem. Das heißt, du bist in deiner Bubble, gehst dann heim, bist wieder in deiner Bubble und ich glaube, die meisten Spieler kommen nicht einmal auf die Idee, dann vielleicht noch irgendetwas zu ziehen oder irgendetwas zu essen und haben dann wahrscheinlich weniger den Kontakt mit so Leuten, oder? Mit Leuten, die sich für den Sport interessieren. Und dazu mal hast du halt noch ein bisschen ältere Stadien gespielt. Nach dem Match hast du müssen durch die Menge durchlaufen, hast immer Kontakt gehabt. Hast dich dann vielleicht auch, weil du das kennt hast, dann vielleicht auch bewusst dazu entschieden, nach einem, auch wenn es ein schlechter Match war, weißt haben wir, es hat oft Situationen gegeben, wo wir in einem Hotelzimmer waren und keine Ahnung, haben, und ich glaube, das hat auch zur Verarbeitung gehört gehabt. Weißt hast du nicht irgendwie, hey, ich kann jetzt nicht im Hotelzimmer sein, komm, ich geh noch eins saufen. Also weißt
Das
lapidar
Wasser.
gesagt, oh ja, das Wasser, genau. Und dann bist du halt raus und dann bist du halt in Kontakt gekommen mit den Leuten, die vielleicht dich kennen oder die vielleicht das Spiel gesehen haben und so. Und wir haben dann auch überhaupt kein Problem gehabt und sind dann mit denen an den Tisch angekommen und haben philosophiert und über alles geredet. Und durch das, denke ich, haben es viele Leute außerhalb auch akzeptiert. Weißt du? Weil,
Die Volksnähe.
ja, und die gehören zu
Ja,
uns, die
voll.
sind eben, das sind auch nur Menschen, oder? Und ja, okay, sie reden drüber, sie tun ihre Gefühle mitteilen. Und dann finde ich, ist es absolut okay, wenn du das machst. Und
Voll.
wenn ich jetzt das würde transferieren vom Charakter, den ich habe, ich glaube, ich wüsste es nicht, wie es von der anderen Seite würde aufgenommen werden, aber ich glaube, ich würde es genau gleich machen. Dann redest du halt mit den Leuten und dann gehst du halt raus und dann tust du dich unterhalten und dann sagst du vielleicht halt mit einem, ja, Meinungsverschiedenheit, aber er ist okay. Oder dann redest du darüber, was er nachher denkt, wenn er wegläuft von dir, das ist dann sein Bier. Aber wenn du mit dir im Reinen bist und dann aber wieder am nächsten Tag wieder fokussiert bist,
Es ist ja das,
wo ist das Problem?
wo der Fußballer teilweise heute ein bisschen vorgeworfen wird, oder? Dass man wie das Gefühl hat, sich stehen aufs Feld, sie spielen, sie versuchen schon, das Spiel natürlich zu gewinnen, aber wenn nicht, dann gehen sie einfach heim zu der Familie in die Villa, holen ihren Lohn ab am Ende vom Monat und wiederholen es, oder? Also die Nähe zum Fan, wo dann auch im Fan zeigt, hey, der Spieler, der leidet auch, wenn sie verlieren, oder? Der ist nicht einfach nur ein Söldner, sage ich jetzt mal, oder? Das ist ja der Begriff, den man im Fußball immer wieder so ein bisschen despektierlich nennt. Der Bezug fehlt dann halt ein bisschen, oder? Dass man das nicht sieht als
Ja, weißt
Fan.
du, du hast dann auch als, ich sage jetzt einfach, wenn Fan bist oder wenn du Nähe zu einem Club hast, du hörst ja dann auch, was die Person sagt. Und du hörst, was die Person sagt, du hörst, was die Person denkt, vielleicht nach dem Erlebnis, wie es so in der Alltag ist. Klar, ich meine, wenn du Familie hast, Kinder daheim hast, dann machst du es vielleicht weniger, oder?
Klar.
Dann gehst du vielleicht mit der Frau etwas essen und hast dann den Kontakt mit den Leuten oder mit der Freundin. Aber ja, das gibt es wie heutzutage nicht mehr, oder? Es sind so wie, auf der einen Seite hast du die Spieler, auf der anderen Seite hast du die Supporter, oder? Und irgendwie, jeder redet dich über den anderen und es ist aber keine Vermischung. Und ich kann einfach über meine Erfahrungen erzählen, oder? Früher im Letzi, du hast neben der Flachpassbahn rauslaufen. Und wenn du gut gespielt hast, hast du das auch gerne mitgenommen, aber wenn du halt Scheiße gespielt hast, dann hast du das durch und dann hast du das müssen anhören. Und dann,
Reality
wenn.
Check, oder?
Auf jeden Fall. Und dann bist du halt noch im Flachpassbar rein und dann hast du dich halt mit diesen Leuten unterhalten und bist nicht heim und hast dich verkrochen und hast
Wahrscheinlich auch Grösse, oder?
irgendetwas postet und keine Ahnung was.
Ja.
Der Kontakt, der Austausch mit Menschen, Kommunikation, wo man heute immer wieder davor redet, ist. Ja. Willst du das oder willst du das nicht? Klar, bist du der Typ nicht, aber sie spüren dich auch und
Voll.
sie können dich auch, deine Persönlichkeit als Mensch kommen sie auch
Ja.
mit über, oder? Und dann, ich weiß nicht,
Sie fühlen sich auch gesehen, oder?
ja, erstens das und zweitens, sie verzeihen vielleicht ein
Ja, voll.
bisschen
Voll.
einfacher,
Voll.
oder? Was passiert? Nicht, dass das die Hauptintention ist, überhaupt nicht,
Ja.
aber ja, der Kontakt fehlt mir heute halt einfach ein bisschen, oder? Wenn du gehst in die Kurve, klatschst und nachher gehst du wieder. Ja. Oder auch nicht, weil du irgendwie Angst hast und dann verduftest über die Tiefgarage. Ja, das ist. Aber ich weiß schon, ich kann einfach reden. Ich lebe heute in dieser Zeit nicht als Profifußballer. Ich erzähle einfach von früher, von den Erfahrungen her. Aber ja, ist halt auch das Umfeld, wie du aufwachst, was du für Leute rundherum hast, ist klar.
Wenn wir schon beim letzten sind, du bist ja dann eben zum FCZ zurück nach Aarau, hast dann deine Rolle als feste Größe im Team gehabt. die ersten Nazi-Aufgebote sind dann gekommen, aber das reden wir dann nachher noch. Du steht unter dem Lucien Favre gespielt. Auch dort gibt es ja wieder eine lustige Anekdote oder mit der Ziege in der Dusche.
Acht?
Ja, die habe ich auch irgendwo
das,
in das gelesen,
das
aber es kann sein, dass es auch ein Gerücht ist. Oder,
stimmt nicht. Das Lucien Favre erzählt.
Ja, ich glaube, das ist die Kaugummi-Ziege.
Also es kann sein, dass ich mit dem Fischer und all den anderen in der Dusche war und einfach der Trainer nicht richtig gesehen hat, was,
ja,
es ist wer, so, wie, wo, was.
Die Dusche ist so heiß, dass es dampft hat, oder? Das ist wahrscheinlich das gewesen.
Auch, ja.
Das gewesen. Aber wie ist der Lucien Favre sonst als Coach gewesen?
Puh, das war brutal gewesen. Dort habe ich ein neues Level von einem Trainer erlebt. Er hat individuell sehr viel gearbeitet und hat dann keinen Unterschied gemacht, ob du ein älterer oder ein jüngerer Spieler bist. Mhm. Er war sehr streng gewesen, sehr akribisch. Du hast auch gemerkt, dass er als Spieler auch ein bisschen Künstler war, statt einmal auf dem Platz. Und das war er irgendwie auch als Trainer gewesen. Hat genau gewusst, wie er spielen will. Mhm. Und ja, die Zeit am Anfang beim FCZ war ja nicht so rosig gewesen, und dann sind wir ein bisschen aus dem rausgekommen, aber ich habe natürlich unter seiner Zeit extrem können profitieren und denke schon auch, dass dort auch mit mir als Spieler etwas gemacht hat. Mhm. Und wo dann der Klick gekommen ist, weißt du, wie das Ganze musst du dann transferieren auf den Platz, dann ist es dann richtig losgegangen. Ja.
Wenn du sagst, er war akribisch gewesen, ist so ein bisschen das Pedantische reingegangen, dass er genau mit, du machst das, wo in der taktischen Besprechung gesagt wird, oder hat er dann den Spieler, der kreativ auftreten wollte, auch ein bisschen Freiraum gelassen?
Sehr viel Freiraum.
Sehr viel Freiraum.
Sehr viel Freiraum.
Okay.
Er war dann auch immer streng gewesen, wenn du vielleicht defensiv nicht so geschafft hast, wie der Schwellen und so, aber offensiv hast du können sehr kreativ sein und hast können eigentlich ausleben, was du in dir drin hast. Und das habe ich doch als Trainer oder als Spieler sehr geschätzt gehabt, und das habe ich jetzt auch ein bisschen in das ganze Trainersein mitgenommen. Nicht, dass du nachahmen willst, aber du kannst halt aus jedem, was cool ist, du kannst aus jedem Trainer etwas rauspicken. Und das ist sicher aus dem gewesen, dass ich das auch bei ihm rauspicken konnte. Und ich kann eigentlich nur positiv reden über ihn.
Du warst der zweite frankophone Trainer in deiner Karriere mit dem Chalon zusammen. Haben sie deine Entscheidung vom Karriereweg ein bisschen beeinflusst? Weil du hast ja eigentlich einen Weg eingeschlagen, der für Deutschschweizer eher ungewöhnlich ist. Du bist auf Frankreich gegangen. Mhm. Hat das mit dem zu tun? Hast du von Ihnen so ein die Inputs gehabt, oder ist das gar nicht miteinander zu tun gehabt?
Vielleicht. Vielleicht. Nicht bewusst. Natürlich, wo dann so langsam die Auslandsangebote reingeschneit sind, habe ich natürlich, so viel ich das noch weiss, mich mit ihm darüber unterhalten, weil er, glaube, auch in Frankreich gespielt hat. Oder du als Welsch halt einfach einen näheren Bezug hast zu Frankreich. Ich aber eigentlich die französische Liga immer, ja, so ein bisschen, es war ein bisschen unter dem Radar gewesen. Mhm. Eben, weil halt eben, wie du gesagt hast, als Deutschschweizer verfolgst du halt einfach halt die Bundesliga. Ja. Samstagabend, Sportschau. Aber ich habe eigentlich den französischen Fußball immer interessant gefunden, und wo dann das Angebot oder die Signale ein bisschen stärker worden sind von Frankreich, habe ich mich mit dem auseinandergesetzt und musste sagen, doch, also das könnte ich schon, für mich als Spieler müsste ich aus der Komfortzone rauskommen, weil es doch eigentlich eine mega starke Liga ist, und habe mich dann schlussendlich für die Liga entschieden, natürlich mit der Möglichkeit, Champions League zu spielen, dann bei Lille, das hat dann natürlich auch einen Einfluss gehabt. Mhm. Das ist ganz klar. Aber ja, es war schon auch ein bisschen halt Neugier für die Liga, was erwartet mich dort. Mhm. Genau.
Welche anderen Ligen haben noch angekopft gerade in dem Moment? Also,
Italien wäre noch das Thema gewesen. Ja. England wäre auch noch das Thema gewesen. Aber ich weiß nicht. Ja, du entscheidest dann auch
aus dem Herzen.
Mit Herz und Gefühl, und das ist für mich in dem Moment eigentlich der richtige Move gewesen.
Also was ich schon mal sehr gut finde, ist, dass wir schon mal mit dem Gerücht aufgeräumt haben, dass die Liga eine einfache Liga wäre. Ich glaube, also ich bin ein relativ starker Verfolger von der Liga und sehe wirklich viele Spieler, die auf Frankreich gehen, aus vermeintlich stärkeren Ligen und das Niveau nicht auf den Platz bringen, weil es ja, glaube ich, sehr physisch, sehr, sehr anspruchsvoll ist, oder?
Es ist brutal physisch. Ja. Und es hat mir dann, obwohl ich eigentlich beim FCZ immer an der Linie gespielt habe, haben sie mich hauptsächlich beobachtet, eigentlich mit der Nationalmannschaft, wo ich dann eigentlich hinter dem Alex Frey-Hinrich, ich habe zentral gespielt habe.
Genau.
Und sie haben mich dann auch klar zentral einplanen können. Und ich konnte dort schon noch einen Schritt machen, auch vom Spielerischen her und auch vom Taktischen her und vom ganzen Positionsspiel her, wenn dann plötzlich das Spiel um dich herum stattfindet. Und eben, wie du sagst, dann schon der ein oder andere Gegenspieler gehabt, der physisch ein bisschen stärker war als ich. Und dort musst du Lösungen finden, oder? Gehst ins Duell oder probierst es irgendwie anders zu lösen. Und ja, die Zeit dort hat schon hat vieles mit mir gemacht.
Würdest du sagen, es war sogar physischer als die Bundesliga gewesen? Oder ähnlich?
Klar, ich bin von Deutschland ich bin auf Deutschland gekommen, bin dann in die zweite Bundesliga gegangen. Also Nürnberg war ein Absteiger aus der ersten Bundesliga. Und ich habe zu dem Zeitpunkt das Spieltempo ist um einiges höher gewesen in Frankreich als dazumal dort bei dem Club. Du hast schon auch physische Spieler in Deutschland. Und es wird einfach anders Fußball gespielt. Aber so vom Spieltempo und auch vom Technischen her muss ich sagen, doch hat mir Frankreich extrem viel gegeben. Und vor allem auch, weißt du, es ist ja so gewesen, die jungen Spieler, die immer wieder nachgekommen sind in die erste Mannschaft, die sind alle top ausgebildet gewesen. Ich meine, du siehst heutzutage die französischen Nachwuchsspieler, ob das in den U-Nationalmannschaften ist oder die, die einmal dann ein bisschen unten raufkommen. Also das sind Monster. Also,
ja, also
nicht vom Physischen her, sondern einfach von der Art und Weise, wie sie spielen. Also, die packen jährlich immer so viele neue, interessante Spieler aus, die unten raufkommen. Also, es ist unglaublich. Von dem her finde ich eigentlich die Liga immer noch extrem spannend.
Ja, sie wird ja von Frankreich selber für die Liga auf Talents genannt, oder? Das ist so ein bisschen der Ruf, den sie hat. Du hast dort aber auch mit grossen Namen gespielt oder mit Spielern, die nachher grosse Namen geworden sind. Zum Beispiel der Miralas, oder? Kevin Miralas war bei dir in der Mannschaft. Nachher Franzosen, Gabay, Debuchy, Rami sind so ein bisschen bei dir. Und natürlich auch der Lichtsteiner, oder? Ist auch mit dir in der Mannschaft gewesen. Hast du mit jemandem von denen noch Kontakt dort?
Ja, der Stefan, ab und zu habe ich noch ab und zu, aber es ist nicht so, dass man miteinander schreibt. Doch, zwar letztes Jahr haben wir miteinander geschrieben, weil es ist um ein Testspiel gegangen.
Okay.
Aber nein, mit den anderen Namen, als ich in Mainz war, habe ich eine sehr enge Beziehung zum Miralem Pjanic, der nachher eine Weltkarriere gestartet hat.
Genau.
Aber irgendein ist verlierst einander. Und spätestens, wenn du wieder zurück in die Schweiz kommst, dann ab und zu schreibst du noch miteinander. Aber wenn dich dann wieder mal sehen dann natürlich wäre es dann richtig cool. Aber nein, du hast sowieso nur. Also in meinem Fall ist es so, du hast sowieso nur vielleicht eine Handvoll Spieler, wo du dich über die Jahre begleitet hast, hast du immer noch einen engen Bezug, wenn überhaupt. Aber sonst, siehst du einander irgendwie irgendwann und dann redest du über all die Zeiten, aber im grössten Teil, vor allem die internationalen Namen, dann bist du dann schon an einem, ja.
Wer ist dein bester Kollege im Fußball?
Ja, der Alain Neff ist einer meiner besten Kollegen im Fußball. Yassine Mikari. Wo jetzt lange immer noch in Kairo ist, wo lange in Ägypten war, jetzt als Spielanalyst. Das sind eigentlich die beiden, die, ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden im Affekt, aber das sind eigentlich schon die beiden, wo ich am meisten Kontakt habe jetzt noch.
Ja, wir haben nicht, dass das ein enttäuschtes SMS bekommst.
Nein, überhaupt nicht.
Du hast mich nicht genannt.
Ich habe es nicht böse gemeint.
Sonst schneiden wir es nachher noch rein.
Ja, mal schauen.
In Frankreich ist ein krasses Stadion gespielt. Frankreich hat ja auch wie die Bundesliga den Ruf, gewisse Stadien zu haben, wo Weltklasse sind. Marseille zum Beispiel. Oder Lille sind in Lens gewesen, vermutlich. Oder das Derby du Nord. Was ist dir, vielleicht auch zur Zeit in Deutschland, welche Stadien sind dir so am meisten in Erinnerung geblieben?
Also in Lille selber, dort hat es noch nicht das grosse Stadion gegeben, wo sie jetzt drin spielen.
Okay.
Wir haben nur im Stade Metropole gespielt, in Villeneuve-d'Ascq. Das ist so ein bisschen außerhalb. Ist lustigerweise.
Pierre Mouret ist so heute, oder?
Genau, ist wie im letzten Jahr eine Bahn rundherum gehabt.
Okay.
Habe ich mich gerade wieder heim gefühlt. Nein, aber ist klar, also die du jetzt aufgezählt hast, ich meine, klar, wenn du an den Parc des Princes erstmal anfährst zu Paris, dann macht das etwas mit dir. Stade de France habe ich schon kennt von Nazi-Spiel her. Wir haben eine Saison lang, weil das Stadion zu Lille zu klein war, haben wir dort Champions League gespielt. Sind wir auf Paris gegangen. Und die andere Saison haben wir in Lens gespielt, weil es auch gerade um Decken ist. Ja, ich meine, klar, Velodrom. Jetzt ist das Teil ja noch zu. Mhm. Es war vorher schon eindrücklich gewesen, oder? Wenn du reinkommst und du suchst, wo sind eigentlich unsere Fans, die sind irgendwo dort oben und du hast rechts eine Wand und links eine Wand. Lyon war dazu mal am 8, das Stadion einmal voll gewesen. Die sind irgendwie geschätzte 44 Mal hintereinander Meister geworden, mit einer brutalen Mannschaft. Saint-Étienne war noch cool gewesen.
Ja.
Ist auch so grüne Wand gewesen, rechts und links. Ist einer von diesen Traditionsvereinen in Frankreich.
Die sind immer noch ausverkauft, auch in der zweiten Liga jetzt unterdessen.
Ja, die sind mittlerweile zweite Liga, genau, ist Wahnsinn. Ja, das sind eigentlich so die Stadien, die eigentlich cool gewesen sind. Obwohl es also auch die älteren Stadien dazu mal wie Bordeaux, wo du geschätzt die 30 Minuten gehabt hast, von der Umkleidekabine bis auf den Platz. Ja. Ist schon cool gewesen, so Stadion zu spielen. Und in Deutschland natürlich, was so der Vergleich war zu Frankreich, ist natürlich, in Deutschland ist jedes Stadion voll gewesen. Ob in der zweiten Bundesliga, am Mittwochabend oder immer. Am Samstag, es ist immer voll gewesen. In Frankreich ist ab und zu noch Stadien gehabt, die nicht gefüllt gewesen sind, aber Deutschland ist brutal einfach. Dort hat der Fußball einen Stellenwert. Ich durfte beim Club spielen, bei Nürnberg, wo jetzt lange in der zweiten Bundesliga ist, wo immer so ein Liftclub war, wo wir nach einem Jahr aufgestiegen sind. Der Traditionsclub ist in Deutschland, ich habe lange gar nicht gewusst, hat den zweitmeisten deutschen Meistertitel nach Bayern München. Aber es ist halt sehr lang zurück und du bist 4 Stunden gefahren an ein Freundschaftsspiel und es ist einfach alles voll gewesen. Du bist ins Trainingslager gegangen und Leute haben ihre Ferien ausgerichtet auf die Trainingslager und du hast irgendwie dort 500, 600 Zuschauer gehabt bei den Trainings, wo du warst in der Türkei, keine Ahnung was. Barragenspiel, 2 Tage vorher campiert vor dem Ticketstand, dass sie irgendwie das Ticket bekommen, also total crazy, aber ja, ich weiß nicht, ich habe mir die Clubs irgendwie so ausgesucht. Nürnberg, so viel Tradition, fantastische Stadt, Fußballkultur, wie du das in der Schweiz fast nicht findest, und ja, natürlich alles aufgesagt in dieser Zeit. Mich aber auch, weißt, mit diesen Clubs befasst, wo ich gsi bin. Also weißt, es war nicht einfach gewesen, dort hingehen, sondern ich habe mich schlau gemacht. Was hat der Club in der Vergangenheit gemacht? Austausch, weißt, bei Fanübungen nicht gerade heimgegangen, sondern eben, da sind wir wieder bei dem angeguckt, ich mit den Leuten unterhalten, gehört, was der Club einem bedeutet. Und das. Dann wirst du automatisch näher mit den Fans. Weißt, in Nürnberg haben sie eine Nordkurve dort, die extrem prestigeträchtig ist, dort in Deutschland. Ja, es macht einem mit etwas. Es ist nicht einfach, es dort hin zu shooten, sondern ja, kommst du so eine Nähe über zu dem Club. Weißt?
Aber man muss schon die Schulter dafür haben, oder? Weil es gibt sicher auch Spieler, die durch solchen Austausch würden, sich zu fest einen Druck machen am Spiel und dann ihre Leistungen nicht können abrufen können.
Gut, aber der Druck im Fußball ist immer. Also weißt du, wenn du im Stadion, wenn du gegen zweite Bundesliga gegen Erzgebirge auch spielst, am Sonntag Nachmittag und du denkst, okay, und das hast du einfach 50'000 Zuschauer, dann hast du automatisch Druck. Und wenn du abgestiegen bist, sowieso, und du dann spürst, was bedeutet der Verein, der Fans, dann hast du Druck sowieso.
Ja.
Wenn sie aber dann auf die andere Seite spüren, hey, da kommt einer aus der Schweiz oder wo irgendwo in Frankreich gespielt hat, wo wir die Mannschaften nicht einmal kennen, und der will aber Teil von uns sein. Also, der hat nicht das Gefühl, er ist irgendetwas Wichtiges, sondern der will, der probiert sich mit dem Club zu identifizieren, auch wenn er ein Ausländer ist. Der will Teil von dem Ganzen sein. Dann komme ich wieder zuvor zurück. Dann verzeiht dir vielleicht einmal einen Fehlpass oder eine falsche Entscheidung. Nicht, dass das der Grund ist, wieso dass man das macht. Man muss Typ dafür sein. Aber ich finde, du hast die Möglichkeit, bei so einem Club zu spielen, in einem anderen Land. Also befasst dich mit dem Club, befasst dich mit dieser Stadt, befasst dich mit der Szene vielleicht auch, die dort ist. Das ist so ein bisschen
Anstand vielleicht auch ein bisschen.
Ja, wie bist du vielleicht erzogen worden? Ja. Also weißt, es hat ja nicht nur auf den Fußball bezogen, sondern egal wo du ankommst, interessiere dich für die Leute. Hab nicht einfach das Gefühl, du bist etwas Besseres, sondern red mit ihnen drüber. Oder? Lass sie an, lass vor allem zu. Und ja, ich finde, du spielst dann nochmal ganz anders. Weißt? Vielleicht.
Ja. Es ist natürlich toll, dass man so eine Einstellung kann haben. Widmen wir uns ein bisschen der Nazi-Zeit. Das hat ja auch irgendwo so ein bisschen der Zeitphase stattgefunden zwischen Liga Nürnberg und noch am Anfang FC Zürich. Du hast dort die erste grosse Spiel auf der grossen weltweiten Bühne gegen England zum Beispiel oder gegen Frankreich. Hast gegen Beckham gespielt. Ich habe gelesen, du hast ja einen ähnlichen Stil gehabt wie er, haben wir gesagt, oder? Daniel Wiegax, die Stilikone.
Ja, das habe ich mal
Hast du das
gelesen.
unterschrieben, oder? Das ist, hat er eigentlich das Zeug von dir abgeschaut, muss man das so sagen?
Masse ich mir nicht einmal im Entferntesten an. Nein, aber ich muss sagen, und alle, die jetzt mich kennen, die stimmen dem zu. Ich bin als Jugendlicher eigentlich immer schon ein bisschen verrückter gewesen. Zum einen in der Szene, wo ich mich bewegt habe, zum anderen, ich habe glaube alle Haarfarben gehabt. Nicht, dass ich
Okay.
ein Punk gewesen bin, aber ich habe irgendwie alles ausprobiert gehabt. Ich hatte zum Beispiel mal in der U15-Nazi haben wir so ein Turnier gehabt, wo eine Qualifikation gewesen wäre, glaube ich, für eine Endrunde. Und dann sind wir in Deutschland gewesen und dann habe ich im ersten Match gespielt gegen Deutschland und glaube nicht einmal schlecht. Und dann ist mir langweilig gewesen und ich hatte einfach den Furz gehabt, meine Haare zu färben. In dem Zusammenzug haben ja dann später auch andere gemacht in der Anazi. Aber ich habe es ganz schwarz gefärbt und es hat nicht wirklich gut ausgesehen. Ich hatte ein bisschen längere Haare und ich war bleich wie eine Killermaus. Also es hat furchtbar ausgesehen und dann habe ich einfach nachher nicht mehr gespielt. Also eben, weißt du, so Entscheidungen, wo dann der Trainer wahrscheinlich denkt, das ist ja nicht ganz dicht. Also weißt du,
Schick über Sache, oder?
ich habe immer so verrückte Adern gehabt und das hat sich dann weitergezogen. Dann auch in mein Fußballer-Dasein. Ich habe immer ein bisschen die Haarfarbe gewechselt, weiß ich nicht. Aber dann habe ich mal den Kopf abrasiert, Tor abrasiert oder wieder mal eine andere Haarfarbe gehabt, dann mal eine Irokese gehabt.
Wieder im Blick gelandet oder wegen dem.
Ja, also immer so ein bisschen. Aber das ist meine Person gewesen. Also weißt
Nichts,
du,
wo gespielt hast, quasi.
vielleicht habe ich auch ein bisschen provozieren zwischendurch. Vielleicht. Habe ich auch in den vergangenen Jahren immer gemacht als Jugendlicher. Ist so ein bisschen meine Persönlichkeit gewesen. Es ist mir auf jeden Fall nie langweilig geworden.
Das ist schon mal nicht schlecht, oder?
Aber Stilikonen, ja, wenn das die Leute Gefühl gehabt haben. Ich habe jetzt das nicht das Gefühl gehabt. Aber in erster Linie habe ich einfach wollen, dass die Leute wissen oder merken, dass ich bin und dass ich mich nicht für irgendetwas verändere, dass ich einfach meinen Weg gehe. Ja.
Bist dann eben auf dem Platz gestanden gegen Weltstars, Rooney, Beckham, Zidane. Läuft mir da Gefahr, ein bisschen übermotiviert zu sein oder zu viel Respekt zu haben? Wie handelst du das? Weil, also ich möchte jetzt nicht despektierlich sein, aber wir reden da schon nochmal von einem Niveau über den Schweizer Nazi natürlich, oder? Ich meine, Zidane und die anderen genannten Namen. Wollt man da erst recht jetzt zeigen, dass man mitheben kann? Oder hat man schon auch so ein bisschen Star-Moment auf dem Feld?
Ich denke, es ist vor allem ein bisschen etwas.
Okay.
Aber ich hatte zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht wirklich Zeit gehabt, mir grosse Gedanken über das zu machen. Ich hatte dazu mal gerade eine gute Zeit gehabt beim FCZ und bin eigentlich Teil von der U21-Nationalmannschaft gewesen. Und ich habe dann das Nazi-Aufgebot bekommen für ein Testspiel in Griechenland. Dort hatte ich auch mein Debüt gehabt. Nein, auf Kreta war es gegen Griechenland. Wo sie übrigens alle böse gesagt haben in der Medienlandschaft in der Schweiz, weil man gegen Griechenland kann verlieren kann. Das ist ja keine gute Mannschaft. Lustigerweise
Ich
sind sie
sehe einfach, was da noch
noch
passiert ist,
Europameister
oder?
geworden sind. Ja, das sind sicher die kleinen Anekdoten, die dürfen wir schon erzählen. Und eigentlich nicht damit gerechnet gehabt, dass ich nachher an das grosse Turnier gegangen in ATM in Portugal, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, dass ich ATM gegangen mit U21. In Deutschland ist die, glaube ich. Ja, und dann hat sich dann das ein bisschen rauskristallisiert. Ich konnte dann so ein bisschen meine Pace haben und dann bin ich dann auf Portugal und eben dann bist du dort und plötzlich eben, wie gesagt, ist der Beckham neben dir und denkst, oh shit, was läuft? Und keine Ahnung, irgendwie Rooney und wie die alle geheissen haben bei England, Lambert, Gerrard. Aber eben, du hast gar keine Zeit. Vielleicht im Nachgang und in der Vorbereitung, weißt du, wenn du mitlaufen bist oder so, aber du bist ja dann Teil von dem und du weißt, was läuft und du weißt, was dein Auftrag ist und dann geniesst du das einfach und du probierst abzuliefern und probierst natürlich auch zu zeigen, dass du ein ähnliches Niveau hast oder vielleicht könntest haben wie die, dass du nicht abfallst. Ist dann nicht so gut rausgekommen, wir haben nicht so viele Punkte gemacht, aber gut, wir haben nicht so eine schlechte Gruppe gehabt, aber Nein, klar, geniessest du das auch im Moment, dann Teil von dem Ganzen zu sein. Aber nicht, dass du abhebst.
Ja.
Vielleicht hat es schon die Momente gegeben, wo du dann vielleicht einmal durch die Gegend gelaufen bist und denkst, ja, jetzt hast du es geschafft.
Aber das darf man auch mal denken,
Jetzt hast du es
oder?
geschafft. Und manchmal realisierst du es dann, weißt du, wenn du vielleicht mit der Polizeieskorte in ein Stadion fährst, denkst du dann vielleicht einmal kurz zurück. In die jungen Jahre als kleiner Bub und denkst, okay, ist das jetzt, das ist real, eh? Der Shit ist real. Und du bist Teil von dem. Es ist so eine Vermischung aus allem. Und dann auch mit, natürlich auch mit dem Kompetitiv auf dem Platz, wo du wolltest sagen, so, weißt du was, ey, wir sind zwar die kleine Schweiz, aber jetzt geht's ab, oder? Es ist eine cool, coole Erfahrung gewesen.
Das glaube ich. Etwas, wo euch als Spieler, aber auch alle Fans, eine ganze Generation eigentlich geprägt hat. Das ist so eine Doppelbegegnung gewesen, 2005, die Schande von Istanbul, oder? Ich denke, das bleibt an euch kleben. Ich habe auch schon mit dem Benjamin Huckel über das geredet und gesagt, er wird immer noch und immer eigentlich auf das angesprochen. Klar, es hat Ausmaße angenommen, wo man nicht mehr sollte akzeptieren sollte, oder? Es ist Gewalt im Spiel gewesen, etc. Aber jetzt mal ganz ehrlich, so rein jetzt so rückblickend, die Qualifikation, wie die erringt haben, mit der unglaublichen Dramatik im Spiel, es ist schon irgendwie recht geil gewesen, oder?
Also, wenn ich jetzt ausführlich über das würde, dann würde es alles sprengen. Kurzfassung, ich habe, dort wo ich aufgewachsen bin, ich habe sehr viele türkische Kollegen gehabt, Freunde. Und nach dem Spiel in Bern haben wir telefoniert, mit Bahnen telefoniert. Und dort hat es ja die Handys noch nicht gegeben, wo du hast können Videotelefonie machen. Aber ich habe durch das Telefon eigentlich gesehen oder gehört, dass sie den Kopf schüttelt und sie mir nur gesagt haben, was passiert ist in Bern, ist nicht so cool gewesen, vor allem jetzt nicht für euch. Und ich würde mich anschnallen, weil was jetzt im Vorfeld thematisiert wurde, ist in der Türkei, was du in den nächsten Tagen wirst erleben, das wirst du nie mehr vergessen. Und ja, tünd euch mental darauf vorbereiten. Und es ist effektiv so gewesen. Also eine ganze Nation hat alles unternommen. Oder eine Stadt, keine kleine Stadt Istanbul, hat alles unternommen. Auch neben dem Platz, dass sich das Heimatland probiert für die WM zu qualifizieren, mit allem drum und dran. Und das ist schon, ja, weißt du, wenn du so ein bisschen Kurzfassung, wenn du kommst auf Istanbul und alles, was passiert, und deine Tasche kommt einfach nicht im Hotel an. Und du kannst nicht trainieren, weil du keine Schutzschuhe hast und du hast keine Turnschuhe und du hast nicht einmal das Necessaire. Es kommt einfach nicht, weil, ja, du bist ins Hotel gekommen und dann hast, so wie du gereist bist, hast du dann müssen irgendwie, keine Ahnung, ein paar Gymnastikübungen im Hotel machen. Das ist,
Aber
musst du das vorstellen. Es ist dann mit Verspätung gekommen und ja, wo trainierst du, in welchem Stadion, wo ist safe? Telefon haben müssen ausgesteckt werden im Hotel. Du bist so geweckt worden am Morgen, weil irgendwie das Handy, Entschuldigung, Telefon im Hotelzimmer die ganze Nacht geschellt haben in der ersten Nacht. Heutzutage würde es wahrscheinlich, keine Ahnung, 1. August Feuerwerk runterlassen vor dem Stadion, wie sie das heutzutage
Cool.
machen. Aber ja, die Fahrten zu diesen Trainings und zu diesen Spielen sind auch nicht cool gewesen. Im Nachgang jetzt, muss ich sagen, wie es rausgekommen ist, ich meine, klar, ich hatte Mitspieler, die wirklich verletzt waren, die auch immer noch Probleme haben. Aber es ist schon geil gewesen. Es ist schon geil gewesen. Und viele von uns, wenn wir jetzt so ein bisschen den Austausch haben, es ist immer der gleiche Satz. Was wäre passiert, wenn wir auf dem Feld stehen geblieben wären? Was wäre passiert? Weil es ist die 95 Minuten oder keine Ahnung, 120 Minuten sind richtig, richtig aggressiv gewesen. Von der Rängen und auf dem Feld unten auch. Was wäre passiert, wenn wir auf dem Feld geblieben wären? Was wäre passiert?
Wir werden es nie wissen, zum Glück, ja. Oder?
Aber ja, nein, ich meine, alles, was nachher passiert ist, ist nicht cool gewesen. Keine Ahnung, ich meine, 4 Stunden müssen wir da gerade oben warten, geschätzt. Ja.
Aber so, ich frage mich manchmal ein bisschen Sachen, oder, rückblickend, wenn das alles nicht vorgefallen wäre, sage ich mir, ihr wärt normal auf das Istanbul gereist, ihr wärt normal im Hotel angekommen, eure Sachen wären vorhanden gewesen. Also, wir hätten ja eigentlich nicht versucht, die Wacht zu behalten. Ihr hättet durch das auch weniger so das innere Gefühl gehabt, so, ey, die wollen uns abdrücken, wir zeigen es denen. Es hätte ganz anders rauskommen können, oder? Weil das Spiel an sich ist schon so nicht einfach gewesen, oder? Ich meine, gegen ein starkes Türkei, binnen die Hause, in einem Hexenkessel. Vielleicht hätte das genau den Ausschlag gegeben, dass er eben die Qualifikation geholt hat.
Vielleicht, ja. Gut, gell, wir haben natürlich ein gutes Polster gehabt. Gell? Wir haben daheim, glaube ich, 2-0 gewonnen gehabt, ja. Und sind früh in Führung gegangen. Also eigentlich hat nichts dafür gesprochen, dass sich irgendwie Türkei qualifizieren können. Es ist dann gleich noch hitzig geworden. Mhm. Aber ich glaube, dazu mal, wenn du mir eine Wand angestellt hättest, zu dem Zeitpunkt von dem, ich habe ja dann verletzt raus müssen, leider. Irgendwie nach 30, 35 Minuten. Mhm. Ich hätte, glaube ich, mit dem Fuß durch die Wand durchgeschlagen, weil es ist sehr elektrisierende Stimmung gewesen, wo du hast nicht können, wenn du einen Meter nebendran einen Mitspieler von dir gehabt, du hast dann müssen anschreien und nicht einmal dann hat er dich verstanden. Das ist, ich, ja. Man kann sich nicht vorstellen, wie das war, das sind 50'000 gewesen dort, glaube ich, im Şükrü Saracoğlu Stadion. Fenerbahçe, oder? Und es hat sich angefühlt wie 200'000. Also die Nationalhymne von uns war, und dann hast du nichts mehr gehört. Dann hast du einfach probiert zu singen, aber du hast eigentlich nicht gehört, wenn es aufgehört hat. Nein, das kann man sich nicht vorstellen. Aber das hat mit einem etwas gemacht. Und dann auch, weißt du, über das Spiel raus. Das ist in dir reingetragen. Das ist ein Hinblick für die WM ist natürlich, dass dann Gold wert war. Ja.
Genau, du hast nachher ja die WM gespielt, so in 6, und dann auch die Heim-EM in der Schweiz. WM 2006 ist mir im Penaltyschießen rausgefallen. Das ist auch wieder so eine Geschichte, oder, wo so ein bisschen in die Schweizer Fußball-Historie eingegangen ist. Die EM 2008, das Heimturnier, ein bisschen Enttäuschung oder grosse Erwartungen gesetzt und dann leider nicht ganz können erfüllen. Oder?
Mhm. Ja, eben Deutschland. Ukraine war nicht einfach zum Spielen. Ich habe mich dort im zweiten Spiel gegen Togo, glaube ich, habe mich verletzt. Bin dann dort wieder auf der Bank gewesen, gegen die Ukraine, bin aber nicht reingekommen und das Ganze von außen betrachten. Ja, ist natürlich unglücklich gewesen. Also weißt, wenn du im Training das Gleiche würdest machen, logisch. Aber eben, weißt du, wenn du ein sicherer Penaltyschütz bist im Training, das interessiert keine Sau. Also du musst dann wirklich die Grinte haben, um dann in dem Stadion können, dort den langen Weg von der Mittellinie vorlaufen zum Penaltypunkt, hast du tausend Gedanken. Ist scheiße rausgekommen. Aber es haben ja schon andere grosse Penalty verschossen. Logisch. Und nachher in der Schweiz, ja, hast du halt irgendwo durch schon auch einen Druck gemacht, gell? Hast du gewusst, du hast 2 Jahre lang nur ein Testspiel gehabt, kein Ernstkampf, nachher kommt die Heim-EM, der Druck ist gross. Hast du keine einfache Gruppe gehabt. Ich habe dort nicht viel gespielt, habe, glaube ich, einen Kurzeinsatz gehabt dort. Aber Teil von dem Ganzen zu sein, dass er mal erleben darf, dass er EM daheim ist, habe ich schon das zweite Mal dürfen. Ich habe in 21 das auch miterleben. Ist schön gewesen. Ist schön gewesen. Aber natürlich halt nicht so erfolgreich im Nachgang.
Aber alles in allem, deine Nazi-Zeit einfach zusammenfassend, ist eine grandiose Bereicherung für dich.
Natürlich. Ich meine, als kleiner Bub bist du mit dem Nazi-Liebli vor dem Fernsehen und träumst nicht einmal davon. Und dann der Verteil von dem Ganzen zu sein. Ich bin eigentlich nur 4 Jahre in der Nazi gewesen. Bin auch in dieser Zeit, habe ich ab und zu noch muskuläre Probleme gehabt. Vielleicht ein oder andere Länderspiel mehr können machen. Aber in den 4 Jahren, wo ich da in der Nationalmannschaft war, habe ich viele schöne Momente erlebt, viele intensive Momente erlebt.
Es sind auch 4 Jahre insgesamt gewesen, oder, wo du in der ersten Mannschaft vom FC gespielt hast. Sind 4 gewesen, oder?
Ja, insgesamt sind es, glaube ich, schon ein bisschen mehr gewesen, aber bevor ich dann ins Ausland gegangen bin, kann man so sagen.
Ja. Genau. Du bist ja dann aus dem Ausland zurückgekommen und hast wieder wollen zum FC gehen. Dort hat man dir ja eigentlich gesagt, die Tür ist doch immer offen. Das war dann aber nicht der Fall gewesen. Du bist dann zum FC Luzern und hast gesagt in den Medien, du hast sprühlt wie ein Schlosshund, den du dort unterschrieben hast. Aber bereut hast du es schlussendlich doch nicht.
Luzern war eine wunderbare Zeit gewesen. Ich habe sehr viele super Menschen kennengelernt. Eine fantastische Fankultur, ein Traditionsverein in der Schweiz, wunderschöne Stadt. Also wie du siehst, ich kann nur positiv reden. Es war eine mega schöne Zeit gewesen. Aber ja, du trägst natürlich etwas in dir rein, oder? Und wenn man so ein Wunschszenario hätte können ausmalen, dann wäre es natürlich der Schritt wieder gewesen zum FC Zürich. Aber es kommt natürlich immer auf den Trainer drauf an, es kommt auf die Konstellation von der Mannschaft drauf an, es kommt auf die Konstellation vom Club drauf an. Natürlich war der Kontakt da gewesen. Natürlich ist man zusammengehockt, natürlich haben wir darüber geredet, aber es ist dann nicht zustande gekommen. So sack gesagt, es ist nicht zustande gekommen.
Ja.
Weil aber halt um mich herum alles FCZ ist das, und ich mir das lang nicht vorstellen konnte, ist der Entscheid nicht einfach gewesen. Ja? Und was mit dem passiert, passiert. Ich finde aber auch nicht, und das ist nicht respektierlich gegen den FC Luzern zu tun, sondern das ist halt einfach, du fühlst etwas und in dem Moment, wenn das passiert, wieso sollte man das Geheimnis daraus machen? Ich finde, man dürfte darüber reden. Ich habe nachher eine wunderschöne Zeit gehabt beim FC Luzern. Komisches Spiel gegen den FCZ dann. Aber weißt du, die Zeit, wo eben, du gehst von deinem, du bist als kleiner Bub, bist du Fan von einem Club. Du kannst dann genau zu dem Club gehen. Du kannst bei dem Club U21 Nazi-Spieler werden. Du kannst bei dem Club A-Nazi-Spieler werden. Du hast eine sehr intensive Zeit. Bist du erstmal in einer grossen Stadt, als kleiner Aargauer.
Bilderbuch, oder?
Du machst deine Erfahrungen, du suchst alles auf. Zürich ist eine impulsive Stadt. Auf dem Platz vom Fußball, vom Club her. Bombastische Fankultur. Neben dem Platz ist Zürich eine fantastische Stadt mit all seinen Facetten. Ja. Und plötzlich geht es nicht mehr. Und das hat mit mir als Mensch etwas gemacht zu dem Zeitpunkt. Und das war meine Reaktion darauf gewesen. Aber nachher, was gekommen ist, das war auch schön gewesen. Ja. Der Kreis hat sich dann schlussendlich dann trotzdem irgendwie später wieder geschlossen. Aber ja, ich finde, in erster Linie dürfen wir darüber reden und dürfen ehrlich sein. Mhm. Und ich finde, das ist nicht falsch.
Voll. Bist du dann auch wieder zum FC Aarau und dann zu Le Mans zum Beispiel gegangen spielen? Auch dort hast du gesagt, oder, es sei ein bisschen komisch für dich, in das Stadion rauszufahren, bei den Heimspielen von 50 Leuten zu spielen. Wir haben gerade vorher über das Stadion in Fenerbahce geredet. Ich versuche jetzt den Namen gar nicht erst auszusprechen, aber oder vom Hexenkessel ins Stadion in Le Mans.
Ja.
Wie war das für dich gewesen? Ist einfach auch die Leidenschaft zu dem Sport so groß gewesen, dass du gesagt hast, hey, ich möchte das trotzdem weiterhin machen?
Ja, die Liebe zu dem Sport, ja. Klar, es gibt vielleicht schon Fußballer, die sagen, irgendwann mit 30 kann die Schnauze voll, aber im Kopf habe ich mir das ausgemalt, ich wollte bis 45 shooten und ich probiere gesund zu bleiben und probiere das Ganze auszuloten und dann ja, machst du halt gewisse Wege dann schlussendlich, um die Liebe können aufrechtzuhalten, deiner Passion können nachzugehen und eben dort in Le Mans kann sehr viele alte Weggefährten wieder getroffen in dem Club dort. Wir hatten eigentlich eine coole Mannschaft gehabt und das jetzt noch einmal besonders gemacht, dass wir dort auch gut shooten können. Eben klar, die Heimspiele dort im Boom, vor gefühlten 50 Leuten. Also, aber es hat Spass gemacht, die Zeit, das Jahr, das ich dort verbringen durfte. Und das so noch ein bisschen in die Länge ziehen.
Es gibt halt auch immer eine finanzielle Dimension bei all diesen Entscheidungen. Oder? Heutzutage geht man vielleicht eher in eine exotische Liga, weil man weiss, da kann man noch einen guten Zapfen abholen. Ich denke, das Lehmann war jetzt nicht so finanzstark gewesen, oder? Also dein Salär dort wird relativ tief gewesen sein.
Hat schon dann der eine oder andere aus Frankreich gewesen, wo dann auch noch dort angekommen ist. Es war nicht schlecht gewesen, sagen wir es so. Aber klar, mit den Dimensionen, die du angesprochen hast, wenn du irgendwie nach Fernost gehst oder so, das kann man natürlich nicht miteinander vergleichen. Aber ich habe den Entscheid dazu mal gefällt mit meiner Frau, mit der Familie zusammen, dass wir nach Nürnberg wieder zurückgehen. Wir kommen in die Schweiz, dass die Kinder daheim sollen aufwachsen, am Grosseltern rum und so. Und ich habe dann nicht nochmal einen Schritt irgendwo anders gehen, sondern habe das so ein bisschen langsam, so ein bisschen ausklingen in der Schweiz.
Aber es hat trotzdem einen angemessenen Lohn geben, sozusagen. Also,
ja, ich finde schon, ja.
Ja. Also ich tue dich da jetzt nicht das Ding festmachen, dass du einen Betrag nennst.
Würde ich natürlich nie sagen. Natürlich man redet nicht über Geld.
Man redet nicht über Geld in der Schweiz, genau. Und bei Lümo ist auch gut, dort werden jetzt wahrscheinlich auch die Informationen nicht irgendwo im Netz geleakt, oder? Von dem her ist das nicht schlecht.
Kann man sich nicht vorstellen.
Gut. Wir kommen jetzt noch ganz kurz zu deinem Leben nach neben dem Feld und nach deiner Fußballerkarriere. 2008 hast du das Underground Mixtape für die Superate können veröffentlichen. Als jemand, der selber auch ein bisschen in dieser Szene unterwegs war, ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo mit einem gesunden Lifestyle von einem Sportler in Verbindung gebracht wird, so die Szene. Wie hast du das können kombinieren?
Da gebe ich dir recht. es ist so, ich bin in dieser Szene aufgewachsen. In jungen Jahren, wo es früher noch die Raves gab, hat in der ganzen Schweiz verteilt. Sind wir immer so ein Grüppli gewesen, wo an die ganzen Raves gegangen sind. Es war weniger Clubszene, mehr Rave-Szene. Und mit dieser Szene aufgewachsen und dann natürlich in Kontakt gekommen mit Techno, mit Hardcore und alles was dazugehört, mit Detroit Techno. Und bist dann halt in der ganzen Schweiz umeinandergefahren nach dem Match. Betonung auf nach dem Match. Ich habe am Samstagnachmittag gespielt, als du noch jünger warst. Und dann bist du halt einfach an die Techno-Partys gegangen und dann irgendwann hat sich das auf Clubs verteilt. Und ich habe dann halt einfach mit den ersten Bildern, die man halt von Deutschland ein bisschen gesehen, von der Love Parade, da also mal noch auf Viva, hast du dann halt einfach die ganzen DJs auch gesehen und dann hat sie auch verwundern. Und wir haben glücklicherweise Plattenspieler daheim gehabt. Und dann halt als kleiner Knopf dann halt in die noch wenigen Stores da also mal gegangen und die Platten mit dem Sackgeld kaufen und dann probiert halt, dir selber das beizubringen. Mhm. Und das ist so die andere Seite gsi, wo ein super Ausgleich gsi ist denn zum ganzen Fußball.
Hm. Ist das nicht in die Quere gekommen, in dem Fall, oder? Hast du nicht irgendwann müssen sagen so, jetzt glaube ich kann ich nicht an die Party gehen, ich sollte vielleicht am Tag drauf.
Natürlich, natürlich, schon, natürlich, das schon. Aber wenn die Möglichkeit bestand ist, bin ich doch sehr Fan gsi davon, dann auch mal an die Partys zu gehen, zum irgendeinen DJ zu hören. Hm. Das ist für mich eigentlich immer so ein die Hauptintention gewesen. Also wenn ich wollte, dann bin ich eben hören, weil es mir einfach runtergenommen hat, was er für Sound gespielt hat. Natürlich, klar, heutzutage gibt es Shazam und das ganze Geschmäuse, aber früher hast du die Tracks müssen merken und bist dann in die Platte geladen und wenn irgendeiner mal die Nadel richtig gesetzt hast, ah, okay, das ist der Track, ist gut, das kaufe ich. Es war eine spannende Zeit gewesen. Sehr viele Platten daheim, sehr viele Stunden hinter dem Mixer, hinter dem Mischpult verbracht. Aber es war ein super Ausgleich gewesen und ja. Irgendwann ist dann eben, bist dann halt in Verbindung mit gewissen Leuten und die sind dann am Anfang überrascht gewesen, was, du läufst auf, okay. Und dann irgendein Clubbetreiber hat dann mal den Mut auf sich genommen und gesagt, okay, ich kann schon mal spielen. Aber eben, wie gesagt, ich habe mit 12 Jahren angefangen auflegen und dann hat man irgendwann mal schnell gemerkt, dass da Technik einigermaßen stimmt und dass man das vor allem auf die Leute kann loslassen
kann. Ja. Wie auf dem Feld, oder?
Ja, wie auf dem Feld. Es ist jemand, der einem muss glauben, wo einem muss die Möglichkeit geben, aber dann, ja. Kann man dann schon ein gewisses Fachwissen können aneignen, nicht nur technisch, sondern auch sonst. Und gewisse Leute sind dann verblüfft gewesen, ja, was ich alles für Tracks und Events und Szenen und Clubs kenne. Und von dem her, ja, ist das auch Teil von mir. Das ist dann wieder die verrückte Seite von mir. Aber ich gebe dir recht, das passt nicht zusammen. Also zu meiner Aktivzeit muss man sich vorstellen, wenn die Fußballer in die Ferien gegangen sind, habe ich in den Clubs aufgelegt. Das waren meine Ferien.
Erholung pur, oder?
Je nachdem, wie lange das man geschlafen hat am nächsten Tag. Je nachdem, wer man dann nach seinem Set noch gelost hat. Ja. Aber weil sie ja meistens Freunde waren, auch aus dem In- und Ausland, die dann gekommen sind, man hat sich ja nicht immer unter den Tisch saufen. Also man hat auch können, bewusst Künstler, oder wir bewegen uns in einer Kunstszene. Ich kann dich ja da mit reinnehmen. Und du kannst bewusst kannst einen Künstler erleben, wenn ich das heutzutage noch oft mache. Wenn du einen gehst, geh los an einem Festival oder in einem Club oder so, mache ich heute noch sehr gerne. Also man kann es so machen, aber ich finde, man kann es auch so machen. Ja. Und dann finde ich, ist es total okay.
Bewusst und völlig nüchtern, das ist ja ganz schön gesagt. Heute bist du seit Sommer bist du jetzt Trainer von der U21-Mannschaft vom FC Thun.
Genau.
Das ist ja nicht deine erste Trainerrolle, du bist vorher schon ein bisschen als Co-Trainer auch unterwegs gewesen. Wie fühlt sich die Trainerrolle für dich an? Und wir haben ganz am Anfang recht viel über deinen Charakter geredet, über die Ecke, wo du auch ein bisschen den Spieler suchst. Was versuchst du deinen Spieler, das sind ja alles sehr junge Spieler in deinem Kader, mit auf den Weg zu geben, was ihre eigene Persönlichkeit betrifft?
Also, ich war lange beim FCC als Trainer. Nachher, wie du gesagt hast, ein Jahr Co-Trainer gewesen, U21-Nazi und jetzt in Thun. In erster Linie fasziniert mich der Umgang mit Menschen. Hm. Mit jungen Menschen, mit verschiedenen Charakteren, verschiedenen Persönlichkeiten. Das ist der Hauptfokus, den man hat als Trainer, finde ich. Mhm. Dass man nachher während Trainings und Spiel ich aus seinem gut gefüllten Rucksack ein paar Sachen kann rausziehen und kann mitgeben, weil man einfach weiss, wie es ist, auf dem Feld zu stehen und wie gewisse Situationen sich anfühlen. Das ist natürlich ein Vorteil, den man hat. Sollen andere Leute beurteilen, ob man ein guter Trainer ist oder nicht, aber in erster Linie ist es für mich eigentlich schon, ja, es ist so vieles rund um das Training und so vieles rund ums Spiel, dass sich der Spieler probiert, wohlzufühlen auf dem Platz. Klar ist das vermessen zu denken, dass man das immer alles abdecken kann. Man hat zu wenig Zeit, der Tag hat nur 24 Stunden. Man hat nicht immer für jede Zeit, aber man probiert so fair, also ich zumindest, man probiert so fair wie möglich mit jedem Einzelnen umzugehen, ihnen klar und ehrlich mitzuteilen, was man fühlt, was man sieht, was man denkt. Und ja, ich probiere mit gewissen Inputs, mit so weichen Leitplanken die Spieler zu führen. Mit aber einer grossen Portion, da sind wir wieder beim Faber, mit einer grossen Portion Kreativität. Also ich tue sehr viel, ich lasse sehr viel offen. Sie sind sehr offen bei mir, die Spieler. Aber natürlich muss dann auch wieder etwas zurückkommen. Aber ich finde, man kann sich nur entfalten oder man kann nur den nächsten Step machen, wenn man sich wohlfühlt auf dem Platz und neben dem Platz, wenn man auch in frei darf sein, frei sich darf bewegen und auch empfänglich ist für gewisse Inputs, die dann zwischendurch nochmal wieder kommen. Aber das ist so ein bisschen, grob gesagt, so ein bisschen das Trainer-Sein für mich da, wo, ja, wo mich erfüllt. Und ich darf mit meiner Liebe weiterhin Tag ein, Tag aus Zeit verbringen. Nebst der Musik natürlich. Und das ist doch etwas Schönes.
Ich glaube, das war auch ein sehr schönes Schlusswort gewesen. Dani, danke vielmals für deine Offenheit und für deine Einblicke. Danke, dass du da gewesen bist.
Genau.
Und euch, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Wir haben es gehört, wir sind alle ein bisschen Mensch und wer seinen eigenen Weg geht, der kann auch erfolgreich werden. Tut uns doch bitte abonnieren, liket unser Video und kommentiert. So könnt ihr uns auch unterstützen und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Storytime. Das ist ein bisschen lang gegangen.